Es ist Dienstag, der 12. November. Mein Name ist Max Ropas. Das ist der Fever Pitch Podcast. Heute zu Gast Jogi Hebel von Sky. Und wir sprechen über die Krisenherde der zweiten Liga, Schalke 04 und den HSV. Los geht's.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Ja, Jogi, schön, dass du dabei bist. Du hast ordentlich kommentiert am Wochenende. Wie sehr hast du dich auf diese Länderspielpause jetzt gefreut?
Ich mag eigentlich den Flow immer ganz gerne. Also mich reißt die Länderspielpause eher raus, als dass sie mir hilft. Ich mag das immer ganz gerne, deswegen kein Problem. Es waren jetzt 5 Spiele in 5 Tagen. Das ist dann eher so eine Sache, wo man sich dann manchmal denkt, zweiter Tage würde jetzt auch mal gut tun. Aber grundsätzlich am Wochenende nichts zu tun zu haben, fühlt sich für mich falsch an, ehrlich gesagt. Und es ist jetzt keine dumme Plattitüde, sondern es ist wirklich so, mir fehlt es dann echt. Also du sitzt dann da und denkst dir, weil auch alle deine Kumpels wissen, der hat dann nie frei. Das heißt, alle anderen machen irgendwas und du denkst dir, jetzt habe ich aber frei und keiner fragt mich, weil die einfach davon ausgehen, du bist sowieso nicht da.
Probleme eines Fußballkommentators. Das kann ich auch verstehen. Ist bei mir jetzt mittlerweile ähnlich, wenn man so am Wochenende arbeitet. Aber wir müssen mal eine Frage zum Einstieg klären. Das ist eine kleine Quizfrage. Und da muss ich dich natürlich stellen. Was haben Ruud van Nistelrooy, Raoul, Heung-min Son und Klaas-Jan Huntela gemeinsam?
Ich weiß es nicht. HSV?
Ja, nicht ganz. Also HSV oder Schalke?
Ja, HSV oder Schalke. Huntela war dann raus, klar. Irgendwas mit HSV und Schalke. Aber was die gemacht haben, weiß ich nicht. Die haben alle 10 Tore gemacht für die. Keine Ahnung.
Sie haben alle nicht mehr beim HSV, außer oder bei Schalke, außer Klaas-Jan Huntela, es geschafft, Torschützenkönig in ihrer Liga zu werden, in einer Top-Liga in Europa, haben alle für Schalke und den HSV gespielt. Und mittlerweile, ja, träumen denn überhaupt noch die Fans von beiden Vereinen von diesen Zeiten? Oder ist es einfach nur, ach komm, ärger mich nicht damit, ist egal, wir müssen uns jetzt mit dem zufrieden geben, was wir haben. Das ist das, was wir heute besprechen wollen, Jogi. Und du bist dafür der perfekte Gesprächspartner. Du hast beide Teams dieses Jahr schon für Sky kommentiert. Den HSV jetzt zuletzt in Braunschweig, bei der Schmach von Braunschweig. Aber lass uns, weil da die Situation immer noch ein bisschen prekärer ist, weil es gegen den Abstieg geht, nicht um den Aufstieg, über Schalke 04 sprechen. Und es ist jetzt knapp ein Drittel der Saison gespielt. Es ist jetzt schon der dritte Trainer, der dieses Jahr für Schalke arbeitet. Wie bewertest du mittlerweile die Lage nach jetzt so knapp einem Monat Kees van Wonderen?
Also, es ist ja immer schwierig, weil du denkst, es kommt ein neuer Trainer und dann wird alles besser und das muss doch irgendwas bewirken und so. Vielleicht ist es einfach wirklich schon so weit gekommen, dass selbst das nichts mehr helfen kann. Die haben vor der Saison immer gesagt, als ich damals das Spiel hatte, ich habe mich dann eben sehr, sehr tief auch damit beschäftigt, alles durchgelesen, mit Leuten gesprochen. Die haben immer gesagt, sie brauchen Zeit. Aber du weißt ja ganz genau, du kriegst keine Zeit, wenn du Schalke bist, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist auch nicht um diese Zeit in der Saison. Ich glaube, dass die jetzt einfach zu sagen, ja, wir doktern da noch ein bisschen rum und machen hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und dann wird das schon wieder werden, reicht nicht, sondern du bist jetzt im Abstiegsstrudel drin und da hast du einfach, du kriegst nichts mehr geschenkt, sondern die Spiele laufen davon und wenn du jetzt hast du gewonnen, Gott sei Dank, auch wenn Regensburg momentan keinen guten Eindruck macht in der Liga, muss man auch sagen, die haben ihre Probleme, trotzdem du hast jetzt gewonnen, nur also es ist ja, du bist ja trotzdem jetzt nicht recht viel weitergekommen. Du kannst sagen, du hast immerhin 3 Punkte geholt dafür, dass du jetzt unten aus dem Strudel mal vorübergehend raus bist. Aber ich glaube, wenn ich dich jetzt frage, siehst du da jetzt eine langfristige Entwicklung dadurch, dann wirst du wahrscheinlich anfangen zu lachen. Deswegen, das ist halt immer die Schwierigkeit. Sie müssen froh sein, dass sie diesen Dreier jetzt geholt haben. Und es ist super wichtig, dass sie den Dreier geholt haben und hoffentlich entfacht das was. Nur langfristig hat das jetzt natürlich noch nicht viel geändert.
Ich stimme dir zu, dass das super wichtig war, jetzt dieses Spiel zu gewinnen. Vor dem Spiel war es 17er gegen 18er. Jetzt ist Schalke immerhin auf Rang 14. 12 Punkte nach 12 Spielen. 3 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Jeder der 3 Trainer, die die Verantwortung hatten, also Gerards, Fimpel, der Interimstrainer und Van Wonderen, haben 4 Punkte geholt. Einen richtigen Effekt sehe ich da jetzt noch nicht. Dazu kommt, die Siege gab es gegen jetzt Regensburg, Münster und dann auch noch gegen Eintracht Braunschweig am ersten Spieltag. Die sind mittlerweile auch besser, kommen wir gleich noch zu. Also das ist wirklich das absolute Minimum gewesen. Das war absolute Pflicht. Da kann man sich jetzt eigentlich nicht so sehr dran aufziehen. Jetzt war der Sieg insofern auch wichtig, weil jetzt zwischen den beiden Spielen in der Länderspielpause steht die Mitgliederversammlung bei Schalke an. Da habe ich mich jetzt mal so ein bisschen vorher umgehört bei Schalke, so bei auch Journalisten, die da noch näher dran stehen. Die meinten, das kannst du dir eigentlich gar nicht erlauben, den Trainer jetzt schon wieder vor dieser Versammlung zu entlassen, weil dann brennt der Baum oder brennt der Arena-Ring wieder. Oder also das ist ja so krass. Und was mich dann aber auf der anderen Seite immer noch wundert, ist so diese, das ist vielleicht auch so immer noch anders bei einem Traditionsverein, der mal große Erfolge hatte und die nicht so lange her sind, dass da so eine Ruhe irgendwo herrscht. Dieses, ja, wir brauchen Zeit, wir brauchen Zeit. Die Saison ist zum Drittel rum. Natürlich, aber du kommst jetzt aus der Länderspielpause raus und da musst du Punkte holen, sonst bist du wieder Letzter oder fast Letzter, Abstiegszone. HSV in zu Hause gegen Kaiserslautern, Paderborn, Düsseldorf, Elversberg. Das sind die letzten 5 Spiele vor Weihnachten. Das sind alles Teams, die ganz klar besser in Form sind als Schalke, die viel mehr eingespielt sind. Ja, und da komme ich jetzt mal so ein bisschen auch zu dem Grund, wo wir überhaupt herkommen. Warum Schalke überhaupt wieder so schlecht ist, nachdem es letztes Jahr schon schlecht war, Ben Manga gekommen ist, sehr viele Transfers getätigt hat. Wenn man sich die mal anschaut, Moussa Sylla, gut, hat wieder getroffen jetzt, ist sicherlich ein talentierter Spieler. Felipe Sanchez, das ist halt ein junger Argentinier, der hier reingeworfen wurde in diesen Strudel. Adrian Gantenbein, der Bruder von Rasmus Højlund, Emil Højlund, und dann eben 2 Torhüter mit Hoffmann und mit Hekeren. Also das ist die Realität gerade. Und da frage ich dich, wie konnte man denn so naiv sein, so einen Umbruch zu starten mit so vielen Blackboxes, nenne ich sie jetzt mal, mit Spielern, die weit herkommen, nicht jetzt von der Konkurrenz aus der zweiten Liga, und dann nicht zu denken, ja gut, es wird ja noch, könnte ja noch schlimmer werden im neuen Jahr.
Ja, ich glaube, dass das Problem ist. Also du hast ja das vorher angesprochen. Ich glaube, dass du mit Ben Manga jemanden geholt hast. Dem hast du jetzt, muss man ja auch ganz klar sagen, den Schlüssel zur Stadt gegeben, weil du ja Marc Wilmots losgeworden bist. Es war klar, dass Wilmots ein Heratsmann ist und umgekehrt. Und dass Ben Manga mit Tillmann zusammen ist, unter einer Decke stecken. Und da ist der Machtkampf klar entschieden worden pro Ben Manga, der jetzt quasi der absolute Chef ist auf Schalke. Was ich gehört habe, ich kenne Ben Manga nicht persönlich, deswegen ist es immer schwierig, das zu sagen. Nur was ich so gehört habe und was meine Quellen sagen, ist Ben Manga ein herausragender Scout. Also er kennt Spieler super und findet Talente und die Spieler haben allesamt ihre Berechtigung, auf Schalke zu spielen. Nur zusammengestellt ist der Kader einfach nicht gut. Also er ist kein Manager, er ist kein Manager-Typ, er ist kein Kaderplaner für mich. Du kannst ihm sagen, such mir den besten Rechtsverteidiger, der muss das und das und das können, dann glaube ich, findet er dir den. Aber das musst du ihm halt sagen, was du für einen Rechtsverteidiger brauchst. So habe ich das verstanden, so wurde es mir erzählt. Dazu natürlich dann auch noch diese ganzen Scharmützel dann mit Wilmots und so weiter und so fort. Die Geschichte, weiß ich nicht, ob du das ja mitbekommen hast, das war, glaube ich, vor dem KSC-Spiel, als es dann doch dann geheißen hat, so quasi, wir werden erst nach der Länderspielpause sprechen, als sich doch dann Manga hingestellt hat, der Sanchez muss mal spielen und der Wasinski ja, genau, auch, weil das sind ja Erstligaspieler und warum können die dann bei uns in der zweiten Liga nicht spielen? Dann sagt halt, dann sagt Herats auf der Pressekonferenz, solche politischen Statements, ich mache keine politischen Statements, sagt er. Dann wiederum hat ein Kollege von mir angerufen bei Ben Manga und hat nachgefragt, so quasi, dürfen wir ihr Statement aber verwenden? Weil, ich meine, das mit Wasinski und Sanchez ist ja schon krass. Und dann sagt er halt, ja klar, können sie verwenden. Was ja dann klar dafür steht, dass er dieses politische Statement eben schon setzen wollte. Da war ja dann schon irgendwie ein Clash. So, jetzt hast du den entlassen, Herats, und jetzt dachtest du, es kehrt Ruhe ein. Du siehst ja, was das große Problem ist. Also der Kader ist einfach nicht gut genug. Du siehst es, die kommen nicht in die Dynamik rein. In keinem Spiel habe ich gesehen, dass da irgendwie Dynamik herrschte, dass sie irgendwie das bessere Team waren, dass irgendwie Aufbruchstimmung waren, sondern es ist ja immer wackelig. Egal welches Spiel. Du bist nie deutlich besser. Es ist auch sehr, sehr schwierig in Liga 2, weil alle sind physisch, alle arbeiten gegen den Ball, alle stellen sich erstmal rein. Wenn du Schalke bist, stellen sie sich erst recht hinten rein. Du wissen, dass du der Favorit bist. Du, die wissen, dass du was anbieten musst, weil du bist Schalke 04. Dann rennst du auf die drauf und die kontern dich einfach aus und du bist nicht schnell genug, um dagegen zu reagieren. So kommt es mir zusammengefasst vor. Und das ist das große Problem. Keyshawn Wonderen, ich kannte den als Spieler noch, aber der hat jetzt auch keine Vita als Trainer, keine große. Und das ist halt auch das große Problem. Du kriegst aktuell die Trainer einfach nicht mehr nach Schalke, weil die einfach sagen, ich kann da nur brennen und das bringt nichts.
Und das verstehe ich. Und der Trainer hat ja auch auf Schalke immer so eine Rolle, die, erst sagst du natürlich, heißer Stuhl, Kandidat für die erste Entlassung. Aber wenn man mal zurückgeht, hat Schalke seit 2020 immer die Saison, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, außer einmal beim Aufstieg, immer die Saison mit dem Trainer gestartet, der letztes Jahr auch die Saison beendet hat. David Wagner, dann Gramotzis nach diesem erbärmlichen Abstieg durfte der weitermachen. Dann gab es den Aufstieg, da wurde Gramotzis dann entlassen, Büskens hat übernommen, den hätten sie natürlich auch weiter verpflichtet, wenn er das gewollt hätte. Dann kam Kramer, dann Thomas Reis, der ist dann auch wieder abgestiegen. Da wurde dann gesagt, oh ja, wird gekämpft und der identifiziert sich mit dem Verein und das einer aus dem Pott und wir hatten es doch fast so. Der durfte dann auch weitermachen in der zweiten Liga, wo du dann ganz anders Fußball spielen musst. Wie du schon sagst, da kannst du nicht auf Underdog spielen und abwarten gegen Elversberg und gegen Regensburg und solche Mannschaften. Und der wurde dann auch wieder nach 8 Wochen entlassen. Dann machst du mit Geratz weiter, wieder fast abgestiegen, wirklich fast abgestiegen mit einem damals noch besseren Kader. Also da war noch Nueta Ogo dabei, Keke Top, Marius Müller im Tor, selbst Spieler wie Owejan, Sebastian Polter, Simon Terodde, auch wenn er schon auf den letzten, ich sag mal, Rillen lief. Aber trotzdem, das waren halt gestandene Zweitligaspieler. Jetzt gehst du wieder, und das ist halt jetzt wieder die Politik auf Schalke, die Geratz da auch richtig angesprochen hat, du gehst wieder in eine neue Saison mit dem alten Trainer, obwohl du den Vorstand, das Management austauscht und obwohl klar ist, der neue Mann, der hier das revolutionieren soll, der bei Frankfurt großartige Arbeit als Scout, da gebe ich dir recht, geleistet hat, der ist kein Fan vom Trainer. Trotzdem gehst du in die neue Saison. Trotzdem bringst du Zeit in der Vorbereitung, Trainingslager, erste Spiele, da ist ja auch in der zweiten Liga, geht's ja auch recht schnell los, Ende Juli. Und du machst es nicht. Und jetzt kommt mein Punkt. Ich glaube, da würde ich dich mal fragen, ob du mir zustimmst. Und zwar, Vereine, gerade wie Schalke, aber auch der HSV, Hertha BSC, ich habe das Gefühl, die sind gar nicht die Vereine, die zu früh den Trainer entlassen, überreagieren wegen des so schweren Umfelds. Nein, ich glaube, das sind die Vereine, die im Zweifel zu spät reagieren, die nach so einer beschissenen gelaufenen Saison nicht den Trainer entlassen, weil sie Angst haben, oh nee, wir sind ja immerhin noch Sechster geworden hier in der zweiten Liga oder so, lass doch weitermachen, nicht wieder die Fans aufbringen. Nee, und genau diese Vereine entlassen dann am 7. Spieltag, am 8. Spieltag wieder den Trainer und haben genau dieses Drama, was jetzt vorkommt. Und das verstehe ich nicht.
Also das ist, also bei Schalke bin ich mir sehr sicher, ich weiß es auch aus sehr guter Quelle, war das keine sportliche Entscheidung oder sonst irgendetwas, sondern es war einfach nur Politik. Du hast, wir haben es ja gerade schon angerissen. Geratz war kein Manga-Typ. Manga konnte aber den Knopf drücken. Das heißt, warum hat er es nicht getan? Das ist einfach nur Politik. Er konnte am Ende des Tages es nicht tun, weil es am Ende gut genug lief, dass Geratz seinen Job behalten konnte. Das ist das Ding. Und das ist, glaube ich, oft öfter mal das Problem. Die Fans, und das muss man schon sagen, haben eine kleine Aufbruchstimmung gespürt, weil die letzten Spiele okay waren oder zumindest mal Note 2-2. Und man hatte das Gefühl, wenn es so weitergeht mit einem guten Kader, mit einem besseren Kader, mit einer Vorbereitung, kann Geratz was machen. Und das, glaube ich, war das Ding, dass sie dann gemerkt haben, okay, jetzt ist einfach nur noch, jetzt geht's nicht mehr. Irgendwann mal. Und das war dann aber erst in der neuen Saison. Manga, glaube ich, das wissen wir ja auch, Manga hat im Sommer schon überlegt, wen er holen könnte. Es gab das Angebot aus Belgien, von Brügge, die unbedingt haben wollten. Das ist abgelehnt worden, beziehungsweise hat nicht funktioniert, sagen wir es mal so. Weil die wiederum ihren Trainer behalten mussten, weil der am Ende noch die Meisterschaft geholt haben, hat, der Interimscoach. Deswegen hat das nicht geklappt. Ansonsten, Manga wäre sehr, sehr froh gewesen, den loszuwerden, in Anführungszeichen, weil es nicht sein Typ ist. Ich glaube, dass das jetzt nicht in erster Linie zu dem Zeitpunkt gewesen wäre, ich mag den nicht, sondern es ist einfach nicht sein Typ. Wenn du die Schlüssel in die Hand bekommst zum Haus, ist ja ganz normal, stellst du dir deine Möbel rein und lässt nicht die drin, die schon da waren. Auch wenn die vielleicht einigermaßen passen würden. Deswegen, das konnte ich nachvollziehen.
Er hatte einen Co-Mieter dabei, mit Co-Bewohner, mit einer WG, mit Wilmots. Und genau. Das ist doch Wilmots dann schon der erste Fehler.
Ist großer also, Fan ist, von Keratz. Ist ja klar. Ja, die sind Belgier beide, verstehen sich, Belgien Connection. Deswegen, ich kann es schon verstehen. Und deswegen musste er ja erstmal Wilmots loswerden, um überhaupt Keratz loszuwerden. Das ist ja dann der Punkt am Ende des Tages, auf den ich hinaus wollte. Ich kann es schon verstehen. Du kannst weil das Ding ist ja, du hast ja gesehen bei Erik ten Hag. Wir sind ja beide, haben mit England was zu tun, ja.
Bisschen, ja.
Der gewinnt den FA Cup und darf dann bleiben. Obwohl die wissen, wir werden den rausschmeißen, weil der hat's nicht. Nicht das, was wir wollen. Aber du kannst halt manchmal aus politischen Gründen, weil das Ding ist ja das, wenn du ihn rausschmeißt, in einer Phase, in der es okay läuft, das lief bei Schalke ja okay, nicht Wahnsinn, aber es lief okay, dann werden alle sagen, der hat gar keine Ahnung, der hat den rausgeschmissen, als es gut lief und jetzt hat er den Idioten geholt und jetzt läuft's viel schlechter. Das ist ja dann das Narrativ. Und deswegen hat er sich das, glaube ich, nicht getraut. Er hat es, glaube ich, einfach deswegen nicht durchgezogen, weil er gewusst hat, das bleibt an ihm kleben.
Jetzt ist natürlich auch bei Schalke, da gebe ich dir auch recht, aber natürlich konnte man auch sehen, Schalke wäre fast abgestiegen. Das war nicht so, als hätte der die Mannschaft direkt so ins sichere Gefilde gebracht, sondern das war bis zum Schluss richtig eng. So, und da gab es dann wieder Niederlagen, wo du dir an den Kopf gefasst hast. Da gab es ja auch mal so einen Sieg, ich glaube gegen St. Pauli war das, wo du mal zu Hause dann wieder so diese Energie reinkriegst, aber das war dann ein Spiel. So, und dann hast du auch immer noch Einzelspieler wie Kenan Karaman oder auch mal jetzt, nicht mehr so oft, aber Armin Younes, die dich so rausretten. Aber das ist ja nicht das System, was Schalke braucht. Und das ist ja eigentlich auch, wenn du schon sagst, guter Scout, schlechter Kaderplaner, solche Spieler
schlecht
brauchst du.
Schlecht habe ich nicht gesagt. Ich sag nie schlecht.
Ja,
Gottes Willen,
das
aber
ist okay.
Ich glaube, ich sag nie schlecht. Weil ja, dessen schlecht ist immer noch besser als mein gut.
Ja, das ist gut, aber jeder hat ja seinen Job und dafür muss er ja auch zur Rechenschaft gezogen werden, ganz sachte, aber dafür ist das Geld ja im Fußball auch da, dass wir uns alle dafür interessieren und dass es eben sehr viel gut und schlecht ist. So, und bei Schalke läuft es gerade nicht gut. Du hast den Kader schon angesprochen. Jetzt muss man aber trotzdem nach vorne schauen und sagen, was kann man denn ändern? Also, weil der Sieg war jetzt da. Jetzt hast du eigentlich, finde ich, die Chance beim HSV mit einem Punkt fast schon. Ein Punkt, wie man sich so durchliest, ist ja für die Schalke ein Wunder. Ich sehe das nicht als Wunder, ich sehe das als realistisch. Sagen, oh ja, das wäre gut. Dann noch beim HSV, Samstagabend, Auswärtsfans, da kannst du richtig schöne Bilder sehen. Aber es wären dann ja immer noch nur 13 Punkte und danach kommen immer noch schwere Gegner. Also was muss Schalke jetzt machen, um auch aus mehr als einem Spiel so ein bisschen mehr rauszuholen, als jetzt nur dieses eine Highlight-Spiel in den HSV erfolgreich zu gestalten?
Das ist ja die große Frage. Also ich habe wir haben einen Kollegen bei uns, der ist riesengroßer Schalke-Fan und der ist Matzer nennt man das, also der schreibt für uns immer die Szenen auf, die dann in der Zusammenfassung drin sind. Riesen Schalke-Fan und mit dem rede ich immer jedes Mal, also weil der auch wirklich so emotional dann immer auf mich zukommt und der hat mir einen schönen Satz gesagt, manchmal muss man ins gesunde Fleisch schneiden, noch ein bisschen, um alles tote Fleisch zu entfernen und dir sicher zu sein, dass alles weg ist. Er hat zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, wie tief man bei Schalke noch schneiden kann. Ich sehe dort einfach nichts, was irgendwie noch gesund ist. Und das ist halt ein harter Satz von einem Schalke-Fan, ja, der den Verein wirklich lebt und liebt und der hat sogar Autokennzeichen S04, also das ist komplett, so einer ist das, ja. Aber der sagt halt auch, das Problem ist ja rundrum. Er wüsste nicht, wer, wann, wo, der kann das nicht. Ich wüsste es auch nicht. Du müsstest einfach, wenn du dir den Kader ansiehst, ich finde, der Kader ist ja individuell gut genug, oder hat große Namen, ist nicht schlecht besetzt. Also, das ist ja nicht der 14. beste Kader der Liga. Machen wir es mal so. Sondern das ist ja schon ein Kader, mit dem kannst du mehr. Und trotzdem funktioniert es nicht. Warum? Ich glaube einfach, dass der Druck von außen so groß ist, dass diese Mannschaft gar nichts Richtiges mehr machen kann. Das ist ja wie bei Manchester United auch. Ja, das ist ja, da war es ja dasselbe. Es gibt so viel Druck, es wird so viel geschrieben, diese Spieler sind so verunsichert, die wissen, wenn sie auf den Trainingsplatz kommen, sind da 70 Kamerateams, die nur drauf zeigen, jetzt kommen die Verlierer wieder, überspitzt. Ja? Das ist so ein Druck auf diesen Verein, dass die nie befreit Fußball spielen können. Im Sinne von der Euphorie, dass mal über drei Spiele, das was zuletzt bei Reis ja in der Abstiegssaison der Fall war, hast du ja nie wieder gesehen. Dass wirklich mal, ja, es macht Spaß für Schalke zu spielen. Das sehe ich nicht, sondern die sind immer verunsichert, die sind immer irgendwie in dem Modus, boah, bitte nichts falsch machen. Und so kannst du keine Spiele gewinnen in Liga 2, sondern du musst in Liga 2 es genauso machen, dass du eben drauf rauscht und sagst, es ist mir vollkommen egal, was heute ist, ich sterbe für diesen Verein. Und das sehe ich nicht, und das sage ich jetzt nicht, dass die Spieler das nicht haben oder das sind irgendwie verweichlicht oder das, die sind keine Profis oder irgend so ein Quatsch was, oder die haben die Mentalität nicht oder so, sondern ich glaube, die sind einfach so verunsichert und der Druck ist so groß, dass die ihre Leistung nicht abrufen können. Jeder einzelne von denen würde wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt woanders funktionieren. Nur auf Schalke funktioniert es momentan zusammen nicht. Plus, du kriegst sie halt auch nicht ins Laufen. Du kriegst es nicht hin, mal Dynamik auf dem Feld zu erzeugen, weil du halt immer hinterherläufst, weil du immer eigentlich erst einmal versuchst, hinten dicht zu machen und dann halt weitere. Ich habe es sehr, sehr häufig gesehen, dass du sehr, sehr viel Raum zum Tor hast, ja, aber halt wenig Personal und viel überbrücken musst. Das heißt, das laufen dann immer zwei und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Restverteidigung ihnen den Ball wegnimmt, das war's dann. Das ist sehr, sehr häufig so gewesen, dass du einfach nicht wirklich in Druckmomente kommst, den Gegner mal zwingst zu verteidigen, den Gegner mal zwingst, jetzt vielleicht Fehler zu machen. Und das siehst du halt überhaupt nicht, weil sie halt überhaupt nicht in die Dynamik reinkommen, weil sie es einfach, ja, dieses Selbstvertrauen momentan nicht haben, so zu spielen, wie es irgendwie geht. Wie gesagt, nochmal, ich finde den Kader nicht so schlecht, wie er gemacht wird, oder sagen wir so, er ist nicht so gut, wie viele glaubten zu Beginn, aber er ist jetzt nicht so schlecht, wie viele ihn machen. Das glaube ich auch nicht.
Glaubst du, dass es, muss jetzt nicht ewig diskutieren, aber glaubst du, dass es dann wirklich, so blöd das klingt, ein Problem ist, dass Schalke wirklich noch ein Verein ist, der so ein, wo sich wirklich sehr, sehr viel im Umfeld auf diese Mitgliederversammlung konzentriert, wo bei anderen Vereinen das alles eh egal ist, weil da vielleicht nochmal irgendwie über die neuen Sitze diskutiert wird, aber nichts Konkretes Fußballerisches. Die kommt jetzt, alles konzentriert sich darauf, auch die Spieler müssen davon mitbekommen, das ist ja nun mal so. Und in anderen Vereinen kannst du sagen, gut, ist mir egal. So, also England, bestes Beispiel, der Manager von Brighton, ist völlig egal, ob jetzt irgendeine Versammlung in zwei Wochen ist. So, sondern das sind ja Termine, die ein Verein zusätzlich, wie du schon sagst, zusätzlichen Druck geben.
Ja, zusätzlichen Druck schon. Ich glaube aber jetzt nicht, dass ein Kees van Wonderen jetzt irgendwie vor zwei Wochen wusste, dass das überhaupt ist. Also oder was das bedeutet. Ich glaube jetzt nicht, das ist eine schöne Überraschung. Ich persönlich, meine Wahrnehmung ist, wenn ich hatte Schalke das erste Mal im Abstiegsjahr gegen den KSC, das weiß ich noch. Da gab es eine rote Karte von, jetzt weiß ich es wieder nicht. Wir haben letztes Mal darüber geredet, irgendein defensiver Mittelfeldspieler hat eine rote Karte gesehen. Ist egal. Auf jeden Fall, ich sage, das ist eine klare rote Karte und das Internet ist über mich eingebrochen. Das kann nicht sein. Wie kannst du es wagen? Das ist kein... Schalke hat keine roten Karten. Blablabla. Ich wurde beschimpft vom Allerfeinsten. Wirklich. Da saß ich wirklich da und dachte mir, was ist denn jetzt los? Das hat sich komplett gedreht. Weil ich glaube, der Schalke-Fan mittlerweile weiß, das ist echt eine unfassbare Entwicklung. Auch die HSV-Fans im Übrigen genauso. Du siehst, dass die das Schicksal nicht angenommen haben, das hört jetzt dumm an, so quasi, als hätten die abgeschlossen, aber sie haben verstanden, dass sie jetzt momentan nicht mehr um die Champions League spielen, sondern dass es ernst ist. Das ist, glaube ich, das. Keiner hat mich nach dem Spiel angeschrieben, wieso hast du auf den HSV draufgehauen? Wieso hast du auf Schalke draufgehauen? Was ich nicht tue, aber manchmal reicht ja schon ein kritisches Wort, damit die Leute das so wahrnehmen. Überhaupt nicht. Sondern die Fans sind viel, viel kritischer, als wir das sind. Die hauen richtig drauf und sagen, das kann nicht wahr sein und nur bla 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 bla. Und das ist eben genau der Punkt. Ich glaube, dass die Fans einfach die Schnauze voll haben, nicht von den Leuten, die es ansprechen, sondern die Fans sind mittlerweile so klar in ihren Aussagen, dass die wissen, sowohl beim HSV als auch bei Schalke, hey, hier läuft eine Menge schief, so kann es nicht weitergehen. Und die verbalisieren das auch klar und deutlich. Und deswegen glaube ich, dass es sich jetzt halt eher gegen die Führungsrolle, die Führenden dort dreht, weil die jetzt die Kritik abbekommen, weil die es verbrochen haben am Ende des Tages. Und das ist halt, glaube ich, jetzt einfach die Entwicklung, die wir sehen. Und das entlädt sich dann auf so einer Mitgliederversammlung. Früher war das wirklich so, du hattest Angst jetzt nicht, aber du hattest schon Respekt vor einem Schalke-Spiel oder vor einem HSV-Spiel, weil du wusstest, boah, das Internet verzeiht dir jetzt so leichte, suffisante Nebensätze nicht so leicht. Mittlerweile kannst du eigentlich machen, was du willst, weil es gibt immer 20 Fans, die noch härter sind als du, die es viel, viel deutlicher ansprechen als du. Und das, glaube ich, ist die Entwicklung. Die Fans wissen mittlerweile, es ist ernst. Und das haben die das ist kein Spaß mehr, sondern denen geht's wirklich um die Existenz. Und das können die halt gar nicht ab, wenn damit gespielt wird. Ich habe zum Beispiel letzten einen Satz gehört von einem, der in einem dieser beiden Vereine arbeitet. Kann man ja sogar sagen, bei der Schalke-Verein, wurde mir über eine Ecke zugespielt, der Satz, ja, dann gibt's uns halt nächstes Jahr nicht mehr, hehehe. Das sind so Sätze, dass wenn du einem Schalke-Fan sagst, Alter, also ernsthaft.
Das darf nicht sein.
Es ist natürlich, du weißt ja, wie es ist, wir sagen unter uns auch mal einen Spruch, wo ich sag, Max, haha, die nächstes Jahr sind die sowieso weg oder so, oder nächstes Jahr wird der entlassen und du meinst ja nicht, hoffentlich verliert er seinen Job, aber du weißt, was ich meine. Das ist eine Einstellung, ich glaube, dass die Fans mehr kapiert haben, worum es hier gerade geht, als der Verein selbst. Und das ist das, was ich meine.
Ja, da bin ich bei dir, auch wenn es beim HSV, jetzt um da nochmal die Kurve zu kriegen, auch darüber zu sprechen. Beim HSV gibt es so zwei Lager. Das eine ist so die, ich sag mal, positive Haltung, die sehr, sehr viel jetzt Zuspruch hat. Also das Stadion ist immer ausverkauft, die Stimmung ist voll. In Ordnung, ich sag mal, vielleicht nicht immer spielbezogen, aber wirklich gut und ist laut. Jeder Auswärtsblock ist voll, also der HSV zieht wie sonst nichts Mitgliederrekorde, also Mitgliedschaften immer wieder neu, immer wieder nach 7 Jahren zweite Liga.
Wahnsinn.
Und dann gibt's aber auf der anderen Seite die Leute, die sagen, das wird mir hier alles viel zu hoch gejubelt. Das wird mir hier viel zu sehr akzeptiert, dass wir wieder Vierter werden, wieder Teams wie St. Pauli aufsteigen, ganz, ganz wichtiges Thema natürlich, aber auch noch kleinere Teams wie Heidenheim, wie Bielefeld in einem Jahr, der VfL Bochum, Darmstadt 98, jetzt drohen Teams wie Paderborn aufzusteigen, schon wieder, so. Und das ist so diese, ja, ich finde so ein Phänomen, dass jetzt sich dann auch schon so ein bisschen, entzweit. Kommen wir aber mal zum HSV.
Da habe ich auch einen schönen Satz gehört, der ja in deine Kerbe schlägt. Mir wurde in der Vorbereitung ein Satz zugespielt, da hat jemand gesagt, ist eigentlich gar nicht so schlimm, dass wir zweite Liga sind, weil wir haben ja jetzt ein ausverkauftes Stadion und wir gewinnen ja 2/3 der Spiele so quasi gefühlt. Das ist wahrscheinlich sogar besser, als wenn wir in der ersten Liga auf Rang 14 wären und dann müssten wir öfter weinen.
Das ist auch so. Also die Stimmung ist super. Aber es ist halt einfach so ein Anspruchsdenken, was nicht jeder so, ich sag mal, in dieselbe Kerbe schlagender Traditionsverein hat. So. Und beim HSV ist es gerade so. Beim HSV ist gerade wirklich nach einem guten Saisonstart bis zum Magdeburg-Spiel ein kompletter Bruch drin. Es scheint, als hätten alle das Fußballspielen verlernt. Es scheint, als hätte Steffen Baumgart vergessen, dass er erfolgreicher Trainer ist, der auch dieses Jahr schon gute Spiele gecoacht hat. Das darf man nicht unter den Tisch schlagen. Aber jetzt 3 Spiele hatte, die alles wieder einreißen. In Elversberg, das war letztes Jahr schon ein Knackpunkt. Das klingt auch immer, oder es wirkt auch immer ein bisschen so, wenn du so eine peinliche Dorfclub-Niederlage hast, dass du dann eben in diesen HSV-Strudel jetzt fällst. Gegen Nürnberg hättest du verlieren müssen, ganz klar, zu Hause, 1-1. Nürnberg hatte viel mehr Chancen. Ja. Nach 1-0 Führung. Beide nach 1-0 Führung. Und jetzt in Braunschweig eine absolute Minusleistung. Das muss man leider so sagen. Und das gegen einen Abstiegskandidaten der zweiten Liga. Du hattest eine Torchance nach 4 Minuten. Danach ist nichts mehr vorhanden. Und jetzt muss ich dich fragen, wenn du jetzt auch, du kommentierst jetzt nicht nur diese beiden Vereine, sondern auch viele andere Vereine. Was fällt dir dann zum HSV im Vergleich in dieser Liga ein? Denn Einzelspieler sind ja vorhanden. Der Kader ist breit, aber
das ist der,
seit
also
Wochen funktioniert es mannschaftlich nicht.
Also ich finde, ich habe auch mit Leuten gesprochen im Vorfeld, die wirklich Ahnung vom Fußball haben, im Gegensatz zu mir. Für mich ist das der beste Kader der Liga. Für mich ist das der beste Kader der Liga. Mit Abstand. Ich mag sehr, sehr viele Spieler. Das ist so viel Qualität drin. El Fadli ist einer der besten Sechser, Achter. Du hast mit Selke jemanden, der Bundesliga-Niveau hat. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für Bayern München, aber okay. Muheim ist ein sehr, sehr guter Außenverteidiger. Du hast mit Karabetz jemanden, der also eigentlich Champions-League-Format irgendwann mal haben sollte. Schau dir die Bank an. Da kommen so viele Leute. Da sitzen so viele Leute, bei denen du dir denkst, unglaublich, wo die spielen. Ja, jetzt sind ein paar verletzt. Okay. Grundsätzlich glaube ich, dass du einfach das Problem hast, momentan, Steffen Baumgart, ich dachte, als Steffen Baumgart kam, du kommst von einem auf ein 4-3-Sieg ausgelegten Tim-Walter-Fußball zu einem auf ein 1-0-Sieg ausgelegten Steffen Baumgart-Fußball. Das wird der bahnbrechende Erfolg, das wird bahnbrechend für den HSV. Ich dachte, das ist genau das, was sie brauchen. Viele. Weg von diesem Hurra, mehr zu, wir zeigen es denen, wir wollen 1-0 gewinnen und wir werden uns da reinhauen. Das Problem ist einfach das, sie haben keine spielerischen Lösungen. Das ist einfach, es ist viel zu einfach, was der HSV spielt. Die Ideen, die da sind, also ich habe ja, wie gesagt, mit jemandem gesprochen, das ist super einfach und das ist mir selber auch aufgefallen. Die spielen sich die Bälle da hinten zu, dann soll es schnell irgendwie in eine Diagonale nach vorne gehen, ablegen, dann rauf, das war's. Das ist eine Idee, die sie haben, das funktioniert sehr, sehr häufig nicht. Plus, das Problem finde ich nicht einmal, dass du sagst, okay, es hat jetzt nicht funktioniert, sondern das Problem ist ja, dass du mit dass du hinten zwei Gegentore ja selbst vorbereitest. Du verlierst zweimal den Ball auf eine stümperhafte Art und Weise. Das darf dir nicht passieren. Wo du einfach siehst, das waren beides so 50-50-Bälle, die darfst du gar nicht erst spielen. Da gehen zwei Spieler einfach das volle Risiko. Plus, dann fehlt das Tempo bei Meffert und Schonlau, wenn es dann nach hinten geht. Aber das ist eigentlich klar, das musst du halt kaschieren auf eine andere Art und Weise. Das ist halt eher so das Problem, das ich sehe. Grundsätzlich, ich höre immer, ich habe die Pressekonferenz angeschaut, die ist Gold wert, weil natürlich Steffen Baumgart Sätze liefert, die sind überragend für mich, ja, weil ich natürlich die Sätze zitieren kann und dann sagen alle, coole Sätze, die funktionieren schon. Du musst erst kämpfen, du musst erst Mentalität zeigen und dann erst kannst du Fußball spielen. So hat er gesagt, so quasi. Das Problem ist, dass ich glaube, diese Mannschaft verliert sich so sehr in diesen Infight zu gehen und zu versuchen, da zu überzeugen und sich zu beweisen, dass sie das Fußballerische, was ihnen eigentlich besser liegt, komplett vernachlässigen. So kommt es mir vor. Weil es ist eine Mannschaft, die ist spielerisch vielen überlegen, aber du siehst davon überhaupt nichts. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Du könntest aus dieser Mannschaft mit, jetzt übertreiben wir mal komplett, mit einem Fabi Hürzeler, ja, okay, ich weiß, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr passieren, aber der würde aus dieser Mannschaft was rausholen, da bin ich mir ziemlich sicher. Du brauchst einfach eine Idee, die ein Ticken gewitzter ist. Und dann, glaube ich, kann es was geben. Nur dieses Mentalitätsdenken, dafür ist diese Mannschaft nicht gemacht. Das ist keine Mentalitätsmannschaft, hast du ja selber gerade gesagt. Das ist nicht ihre Stärke und da werden sie auch nie reinfinden. Jetzt kannst du halt, du kannst gerne sagen, pass auf, du bist blind, wenn ich dir 13 Mal erzähle, grün sieht so aus, dann wirst du es beim 14. Mal sehen. Du wirst es nicht sehen. Das ist einfach so. Und eine Mannschaft, die nicht dafür gemacht ist, so in die Zweikämpfe zu gehen und die über Zweikampfwillen kommt und so weiter und so fort, die wird das nicht können. Du musst am Ende des Tages, glaube ich, mit dieser Mannschaft mehr Fußball spielen, weil da sind die überragend. Das sind so viele gute Kicker drinnen. Und im Endeffekt, ja, sie hatten ja dann in der zweiten Hälfte ihre Chancen. Aber warum?
Ja, nach
3-0. Weil Braunschweig sich komplett nach hinten gezogen hat und gesagt hat, das war's jetzt.
Das ist aber immer das Problem. Das ist immer das Problem. Was es auch schon unter Weiter gab, und da ähneln sich die beiden Trainer jetzt mittlerweile ganz schön in den Aussagen, ja, wir haben eine Reaktion gezeigt. Alter, ihr lag 3-0 hinten, 3-0 in Braunschweig. Wenn da keine Reaktion kommt, dann muss man den Herzschlag nochmal prüfen. So, und dann gucken manche noch so, ja, wir hatten ja mehr Expected Goals. Ja, kein Wunder, wenn du die letzten 30 Minuten alles nach vorne ballerst, aus jeder Lage schießt und dir keine Sorgen mehr machen musst, ob du noch ein Viertes fängst. So, das ist halt das Problem. Ja. Und jetzt müssen halt Lösungen her. Und dieses System Dreierkette hat gut funktioniert, eine Zeit lang, als alle Spieler fit waren. Als Schonlau nicht gesperrt war, als El Fadli gespielt hat, als Reis gespielt hat, als Glatzel vorne war, der sich halt ein bisschen mehr bewegen kann als Selke. Auch Dompe natürlich, der dann die Sicherheit hatte, ins Dribbling gehen zu können, aber auch sicher sein konnte, okay, ich kriege hier gleich den Ball in einer guten Situation. Das ist keiner, den du in Braunschweig im Mittelfeld Grätschen und Kopfballduelle machen lassen solltest. Das ist er einfach nicht. Dafür wurde er auch nicht geholt. Und das Problem finde ich jetzt, dass mir das immer noch zu positiv gesehen wird. Denn es sind 19 Punkte, so schlecht war der HSV noch nie in der zweiten Liga nach 12 Spielen.
Mit dem Kader?
Mit dem Kader, genau. Und jetzt wird angeführt, der Kader ist super breit. Da sitzen, wenn alle fit sind, sitzen da gestandene Zweitligaspieler auf der Tribüne. Also ein Anzi Suhohn, der auch manchmal mit Verletzungen zu tun hat, aber Mohaya, also Spieler, Talente, die nachrücken, die keine Chance haben, in diesen Kader zu kommen. Und jetzt fallen Leute weg. Jetzt hast du eigentlich immer noch eine gestandene Zweitliga-Aufstiegskandidatenmannschaft Und es wird jetzt als Ausrede hergeführt, ja, es sind ja nicht alle fit. Ja, genau deswegen hast du ja so einen breiten Kader. Das wirkt mir manchmal so, als würde dürfte sich Dortmund Niederlagen in bei Kiel erlauben und nur weil zwei Spieler verletzt sind. Das würde niemals so sein. Das sind
schon wichtige Spieler, darüber muss man schon reden. Man reißt es ja wirklich der eine der Zweikampfspieler, den sie halt haben, plus
selten. Wurde aber auch rumgeschubst, hat auch nicht immer Stamm gespielt. Also es ging auch ohne ihn.
Aber der war ja dann wirklich schon auf einem guten Weg. Glatzl ist wahrscheinlich der beste Stürmer der zweiten Liga. Deswegen, ich kann es schon verstehen, grundsätzlich, dass Baumgart ist ja da, der hält ja da sowieso schon hinter Berg. Da könnte er, glaube ich, noch viel mehr auf den Knopf drücken. Das ist gar nicht das Problem. Ich finde einfach nur, es sind ja schon noch Aussagen drinnen. Also was ich gehört habe, ist, dass zum Beispiel, was sein Training soll viel aus Schreien bestehen, ja. Ich glaube, dass das 2024 jetzt nicht mehr unbedingt State of the Art ist, glaube ich. Wenn du einfach eine Mannschaft einfach nur anschreist. Okay. Spielerische Lösungen, er ist jetzt kein Fabi Hürzeler. Auch das, glaube ich, wussten wir. Ist jetzt auch kein Ding. Er steht für Mentalität, die Mentalität bringt er aber nicht aufs Feld. Weil. Das ist ja zum Beispiel, er sagt selbst zum Beispiel, die Zauberkünstler können vorne entscheiden, aber auch hinten entscheiden, wenn sie sich den Arsch nicht nach hinten bewegen. Da war ja klar Dompe gemeint. Also du schreist da klar Leute an, schon wieder über die Medien. Du sagst dann solche Dinge wie, man steigt nur auf, wenn man die wenigsten Gegentore hat, nicht wenn man die meisten Tore schießt. Du kassierst gegen Braunschweig aber drei aus dem Nichts, die du dir selber einschenkst am Ende des Tages.
Was aber auch nicht stimmt, weil er mit Baumgart, mit Paderborn absolute Fabelzahlen, offensiv wie defensiv aufgelegt. Also da waren auch nichts mit 20 Gegentore diese Saison.
Ja, ja genau, aber da hat es sich auch ein bisschen angepasst. Halt so. Da war das ein bisschen angepasst.
Leider.
Und er sagt dann zum Beispiel auch das, was ich ja dann während des Spiels gesagt habe, wir verlieren nach der Pause immer den Faden. Und genau das war doch wieder, die kommen noch aus der Pause raus und haben noch mehr die Hosen voll, als sie eigentlich in die Kabine gegangen sind. Und das ist das große Problem, dass man irgendwie so auch das Gefühl hat, das, was wir gerade gesagt haben, was der Fan sich denkt, manche Fans sich denken, so quasi, ja, ist ja egal, Rang 5 in Liga 2 ist besser als Rang 17 in Liga 1. So, das sieht man bei den Spielern halt irgendwie, habe ich das Gefühl auch. Also du siehst ja dieses Aufbäumen nicht, dieses jetzt reicht's mir mal. Woher das kommt, weiß ich. Ich persönlich glaube einfach nach wie vor, wie ich ja schon gesagt habe, das ist keine Mentalitätsmannschaft, die über das kommen sollte, weil sie es nicht kann. Dafür ist der Kader nicht zusammengestellt. Das ist eine fußballerisch überragende Mannschaft, finde ich, für diese zweite Liga. Nur du musst sie halt ins Rollen bekommen. Und da glaube ich, ist er halt einfach momentan nicht der Typ dafür. Ich habe nichts gegen Steffen Baumgart, um Gottes Willen, gell? Also gar kein Problem oder so. Das ist einfach nur so der Befund, den ich auch von Leuten gesehen habe, die halt auch mit mir sprechen und die halt sagen, auch Leute aus dem Fußball, Videoanalysten oder auch Leute, die halt auch wirklich ehemalige Trainer sind, die halt gesagt haben, aus diesem Kader könnte man mehr rausholen. Und dann muss man halt die Frage stellen, an wem liegt das? Nochmal, ich sag nicht, dass Steffen Baumgart ein schlechter Trainer ist und ich sag auch nicht, dass er weg muss oder sonst irgendetwas. Das liegt mir alles fern. Ich will nicht, dass irgendjemand seinen Job verliert. Ich sage einfach nur, was mir gesagt worden ist und das, was ich gesehen habe gegen Braunschweig. Braunschweig ist ein One-Trick-Pony.
Ja.
Die stellen sich hinten rein, mittlerweile ein bisschen, ist es nicht mehr einfach nur Low-Block, sondern auch laufen früher ein bisschen an, weil da Scherning ein paar Dinge umgestellt hat. Aber es ist ja, es ist nicht kompliziert. Sie gewinnen die Bälle und dreschen die da vorne und dann soll Philipp irgendwas machen und irgendjemand rauscht nach und das war's. Das ist ein One-Trick-Pony, die kannst du knacken. Das ist super easy eigentlich. Also es ist, sagen wir so, es ist,
Das ist einfach eine Zweitligamannschaft im Abstiegskampf.
Ja,
also muss man
sie zu verteidigen, sie zu knacken, ist wieder eine andere Sache, weil die stehen ja schon massiv hinten drin. Ein Tor gegen die zu schießen ist dann schon wieder eher schwieriger, wenn du halt ständig anläufst, dann verteidigen die dich schon gut, das ist okay. Nur du kriegst es schon hin, du musst halt einfach diese Konter unterbinden. Und es ist ja nicht so, als würde das niemand wissen, sondern Steffen Baumgart weiß das ja. Er hat es auf der Pressekonferenz 13 Mal gesagt, er hat es im Spiel 13 Mal gesagt, vorm Spiel 13 Mal gesagt, und die Spieler wissen das ja auch. Und sie wissen auch, sie dürfen dann halt einfach logischerweise im Spielaufbau keine dummen Fehler haben. Jetzt darf ich dir, da brauche ich dir nicht sagen, was passiert ist in meinen DMs, als ich gesagt habe, Fehlpass von Schonlau. Dann haben mir 30.000 Leute geschrieben, das ist nicht der Erste. So, nee. Das ist halt das große Problem. Sie laden halt die Gegner zu häufig ein und das ist dann halt einfach das Problem.
Ja.
Dann bekommst du ja Braunschweig ins Laufen.
Und jeden Gegner anderen, also jeden anderen genau. Gegner auch. Ja. Und ich glaube, was man jetzt auch so sagen muss, und da müssen sich vielleicht auch mal die Journalisten und alle, die darüber berichten und kommentieren in sozialen Medien, vielleicht ein bisschen ja auch mal hinterfragen. Gar nicht schlimm, aber die letzten Jahre war beim HSV das Credo, der Trainer und auch Jonas Beuth als Vorstand, die stehen vor der Mannschaft. Da wird die Chance, die Kritik lieber auf sich gezogen oder nach außen gewendet, Schiedsrichter, gegnerische Mannschaft, unfair oder so. Gar nicht schlimm. Die Spieler waren geschützt. Sie hatten wirklich den vollen Support. Jetzt nach der ersten peinlichen Niederlage in Elversberg steht Stefan Kuntz da und pickt sich ausgerechnet die Führungsspieler hinaus. Die Führungsspieler, die immer nur Support hatten, müssen jetzt damit klarkommen, dass das eigene Team oder dass der eigene Vorstand da mal kritisiert. Das kennen die nicht. Egal, ob vielleicht wurde es mal irgendwo so gesagt, ja, wir sind kritischer jetzt mit unserem eigenen Team. Das weißt du erst, wenn es soweit ist, dass dann wirklich Kritik kommt. Und jetzt, seit die wieder dabei sind, leisten sie sich sehr, sehr schwere Fehler. Und ich weiß nicht, ob das dann mit diesen Spielern, wie du schon sagst, du musst deinen Fußball nach dem Kader ausrichten, aber vielleicht auch die Kommunikation. Ja. Wenn das nicht die Spieler sind, die sowas abkönnen und du sie aber trotzdem brauchst, dann kannst du sowas vielleicht nicht machen. Man wird es jetzt sehen, aber die Fehler und auch die Haltung der ganzen Mannschaft, denn es sind ja Führungsspieler, an denen sich andere orientieren, die sagt halt seit diesem Spiel was sehr, sehr Schlechtes aus. Und da bin ich gespannt, woran jetzt in der Länderspielpause gearbeitet wird.
Ja, aber du, die haben ja, das ist ja auch das, die haben ja alles versucht. Also sie haben es eigentlich nie in Stereotypen gehandelt, sondern sie haben ja alles versucht. Sie sind von Beuth auf Kuntz gewechselt. Sie sind von Walter auf Baumgart gewechselt. Das sind ja komplette Umrisse, also ja. Komplette Umbrüche. Die haben alles versucht. Die haben erfahrene Spieler geholt am Anfang. Sie haben es mit jungen Spielern versucht. Sie haben es mit dynamischen Spielern versucht. Sie haben es mit Kämpfern versucht. Die haben mit Erstligakader versucht gefühlt. Die haben es mit dem Zweitligakader. Sie haben alles geschafft und trotzdem klappt es irgendwie nicht, weil am Ende sich halt oftmals drei bessere finden oder vier. Sie sind ja nicht komplett weg. Sie sind ja nicht komplett ab vom Schuss, sondern sie kriegen es halt nicht hin auf dem Level, auch da wieder. Sie kriegen es halt selten hin, wirklich mal einen Lauf hinzubekommen, weil in dem Moment, wie du es eben gesagt hast, das war ja dann bei mir auch so, wo ich dachte so, okay, jetzt haben die es kapiert, jetzt kommen die und dann verlieren die 4-2 gegen Elversberg, wo du dir denkst, das gibt's doch nicht. Du kannst doch nicht gegen Elversberg dich so zerpflücken lassen. Und das ist halt einfach so, dass dann halt die nächsten Spiele, die daraus dann folgen. Du lässt dich dann sofort wieder runterziehen. Du spielst ein schlechtes Spiel gegen Nürnberg, du hättest das verlieren können, müssen, wenn Heuer Fernandes nicht zwei, drei Dinger rausholt, wo du dir denkst, das gibt's nicht. Du gegen Braunschweig hast du es dann wieder verloren und so bist du aus, wie viele Spiele waren es davor? 5, 6 Spielen ungeschlagen. Gehst du jetzt wieder auf 3 Spiele sieglos. Und das ist halt das große Problem. Du reißt es dir halt selbst immer wieder ein und das ist halt irgendwie schade, dass du das irgendwie nicht hinbekommst. Und da, finde ich, ist dann Baumgart schon jemand, der ja eigentlich jemand ist, der also, gestern zu einem Kollegen gesagt, das, was der HSV kann, oder sagen wir so, das, was Baumgart kann, sagen wir mal so, das, was Baumgart kann, kriegt er momentan nicht hin. Das, was Baumgart nicht kann, nämlich jetzt irgendwie, ich sag mal, die große taktische Neuerung, Ingame-Coaching, weiß ich nicht, ob er sich das noch drauf schafft. Das ist die große Frage. Und dann ist halt die Frage, wie es weitergeht. Nochmal, ich habe nichts gegen den, um Gottes Willen. Aber also ich glaube jetzt nicht mehr, dass das ein Fabi Hürzeler wird. Dieser Trainertyp ist er nicht. Und das andere kommt momentan offensichtlich bei der Mannschaft nicht so an, dass es funktionieren würde. Zumindest in den letzten 3 Spielen. Und wie gesagt, also ich habe erwartet, so wie ich Steffen Baumgart kenne, der wird in der Halbzeit diese Mannschaft sich packen und wird sagen, wenn ihr noch einmal so einen Stiefel spielt, dann gibt es Riesenärger. Stattdessen kommen die raus und alle Leute, mit denen ich geschrieben habe, haben mir geschrieben, du wirst sehen, die zweite Hälfte wird jetzt besser. Und ich habe dann zurückgeschrieben, Baumgart selbst hat gesagt, wir verpennen immer die erste Viertelstunde, die kassieren gleich wieder eins. Was ist passiert?
Ja, genau das. Und das halt schon seit sehr, sehr vielen Wochen. Immer, das ist wirklich ein Muster. Also Kaiserslautern, Paderborn, das waren zwar Unentschieden, da ist es passiert. In Düsseldorf. Da hätte es dann nach der Pause Tore geben müssen eigentlich für Düsseldorf. Magdeburg, dieser Patzer von Schonlau und dann der Elfmeter verursacht von Muheim. Und jetzt die Spiele danach ja auch wieder, immer wieder danach, immer wieder. Du bettelst in dieser, das ist auch statistisch belegt, da gibt's die meisten Gegentore in dieser Viertelstunde. Und das ist halt jetzt nach 12 Spielen wirklich keine Phase mehr. So, und jetzt, um auch den Hörern jetzt was mit an die Hand zu geben, wenn sie jetzt diese Folge ausmachen gleich, weil es Schluss ist. was glaubst du denn, wie dieses Spiel in 2 Wochen, wir werden hier auch noch drüber sprechen auf jeden Fall mit Pitt und Co., was glaubst du denn, was da passieren wird? Also sind ja eigentlich 2 Teams, die gerade, also könnte eigentlich fast schon Not gegen Elend sein.
Ja, also man muss ja schon sagen, der HSV ist nicht Elend, der HSV ist Rang 5. Das muss man schon mal sagen an dieser Stelle. Und,
nur 7 Punkte Schalke, vor Schalke, das muss man auch dazu sagen. Also die
aber trotzdem,
Liga ist eng.
Also das reicht mir schon, um zu sagen, also 7 Punkte sind 7 Punkte nach 12 Spielen. Deswegen, also ich sehe den HSV nicht als Elend. Und ich sehe auch Schalke nicht als Elend. Elend ist was anderes. Aber ich weiß, was du meinst. Aber ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst heißt Hebel sagt, um Gottes Willen. Also das heißt, ich glaube, dass der HSV momentan in allen Belangen besser ist als Schalke momentan. Ich glaube, dass Schalke ist, ja, kriegt momentan einfach halt nicht wirklich Grip hin. Da hat der HSV schon noch ein bisschen mehr. Ich glaube, dass der HSV schon Favorit ist in diesem Spiel. Vor allem auch, wie gesagt, sie sind individuell besser besetzt. Ich glaube, dass der HSV da schon Favorit ist. Trotzdem, wir haben es ja gerade beschrieben, es ist bei beiden sehr, sehr ähnlich. Beide Mannschaften kommen irgendwie nicht ins Laufen. Es ist dann schon spannend zu sehen, ob dann nicht Schalke vielleicht, weil der HSV ja auch verunsichert war oder zu verunsichern ist, ob nicht Schalke da mal ins Laufen kommt. Weil dann sind ja 2 Mannschaften, die müssen. Es sind 2 Mannschaften, die Probleme haben, wenn sie vom Underdog bespielt werden. Dass es dann vielleicht so ist, dass vielleicht dann Schalke mal ein bisschen die Überhand gewinnt. Das kann natürlich schon sein, theoretisch. Grundsätzlich, was ich noch sagen will, ich glaube, das ist meine Botschaft, das sind beides, das merkt man ja auch, wenn du das Spiel kommentierst, du freust dich als Kommentator immer drauf. Das ist nicht so, dass du sagst, das ist der Tabellen 14. gegen den Tabellen, sondern du sagst, das ist Schalke 04. Und du merkst das auch an dem, und der HSV ja genauso. Und du merkst es auch an den Rückkanälen, wie viele Leute sich um diese Vereine scheren. Und auch bei uns ist es ja so, ich sag ja nicht, Mensch, der HSV ist Rang 5 und hat den besten Kader und die müssten doch eigentlich, weil ich mir denke, ich spuck einfach gerne nach Hamburg, sondern ich mag den HSV, ich mag Schalke genauso. Für mich gehören diese beiden Vereine in die erste Liga aber sowas von. Für mich gehören die in die Champions League, wenn es nur darum geht, was diese Vereine für Zugkraft haben. Da gehören beide Teams in die Champions League. Und dass es nicht läuft, das tut uns allen in Fußball-Deutschland weh. Ob ich jetzt ein Trikot von denen trage oder nicht, ist vollkommen egal. Ich glaube, jeder einzelne von uns hätte die gerne da oben. Und deswegen benennt man Dinge halt schneller und öfter. Aber das tut euch, die da draußen, die Schalke-Trikots und HSV-Trikots haben, denen tut es ja noch mehr weh als mir. Trotzdem muss ich jetzt sagen, ich würde die einfach gerne wieder oben sehen. Mir tut es einfach super weh, der Schalke da unten in dem Strudel ist. Mir tut es super weh, dass der HSV seit, was, ins 7. Jahr gehen sie, dass die seit 6 Jahre jetzt einfach nicht hinbekommen haben, wieder aufzusteigen und nicht mal einmal halt einfach die Chance in der ersten Liga mal wieder bekommen haben. Dann kann es ja wieder abgehen, theoretisch weiß man ja nie. Aber das tut mir einfach bei beiden weh und bei beiden ist einfach viel Emotion dabei. Das merkt man auch, das sind die emotionalsten Vereine, die es überhaupt in Deutschland gibt. Und ja, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Das ist eigentlich ein absolutes Traumspiel, das für das jeder töten würde. Nur es ist halt einfach, man zeigt, aber dass es in Liga 2 stattfindet, zeigt ja, was in den letzten Jahren passiert ist bei beiden Vereinen. Und das ist halt, das hab nicht ich verschuldet, das hast du auch nicht verschuldet, das hat ihr da draußen nicht verschuldet, sondern es ist an anderen Orten einfach gut gearbeitet worden und es ist in diesen Vereinen, es sind ein paar Dinge daneben gegangen. Es ist halt offensichtlich so. Trotzdem wollen wir die, glaube ich, beide wieder in der ersten Liga sehen.
Ich glaube, da schließen sich sehr viele Fans an. Auch eben die, die nicht die Trikots tragen, wie du es gesagt hast. Ja, Jogi, vielen Dank. Wir hoffen, dass die beiden Vereine nicht gemeinsam in die Bedeutungslosigkeit versinken. Du bist zu hören bei Sky und auch bei DAZN, wenn du die Champions League machst, Premier League, zweite Liga und natürlich Click and Rush mit deinem Bruder Uli zusammen, der Premier League Podcast. Jogi, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Bis zum nächsten Mal und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen gerne auch den Newsletter FIFA Pitch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.